Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wer heute in einem Café einen Kaffee bestellt, muss viele Fragen beantworten. Ob mit oder ohne Milch, Soja, Mandel oder Kuhmilch, Zucker, ja oder nein. Wenn wir uns Getränke und die Art, wie sie getrunken werden, anschauen, geht es um viel mehr als nur den Geschmack oder dass sie den Durst löschen. Trinken ist auch ein Zeichen von Identität oder Klasse. Bei einer Tagung an der Fernuniversität Hagen unter dem Titel »Gefährlicher Genuss« haben sich gerade Historikerinnen und Historiker dazu ausgetauscht, wie der Konsum psychoaktiver Getränke, also Alkoholika oder Tee und Kaffee, in der Neuzeit aussah. Wer hat wie getrunken? Wer wurde für diesen Konsum verurteilt? Und was sagt das über die gesellschaftlichen Verhältnisse der vergangenen Jahrhunderte aus?
Bier ist ein deutsches Kulturgut. Jeden Tag 2, 3 Weizenbier, die müssen einfach sein, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Auch bei Politikern wird schon mal gerne mit zweierlei Maß gemessen, wenn es um beliebte Volksdrogen geht. Egal ob Bier, Wein oder auch Kaffee, mal wird der Konsum idealisiert, dann wieder als problematische Sucht dargestellt. Natürlich macht die Dosis das Gift. Aber die Frage, welche Getränke und Trinkpraktiken als exklusiv, als kulturell erwünscht oder als schädlich galten, war schon in der Geschichte keine rein wissenschaftliche, sondern auch immer Ausdruck sozialer Verhältnisse, Macht und Geschlecht. Zum Beispiel der Kaffee. Mehr als 30 Tassen Kaffee soll der französische Philosoph Voltaire täglich getrunken haben. Und auch unter Medizinern gab es damals teilweise große Fans. Gabrielle Robillard ist Historikerin für frühe Neuzeit an der Universität Oldenburg und forscht unter anderem zu Medizin- und Rauschmittelgeschichte.
Also im 17. und im frühen 18. Jahrhundert ist Kaffee immer noch so ein Wunderheilmittel. Wir haben ganz viele Mediziner, die über die tolle Wirkung oder auch die nicht so tolle Wirkung, also es wird heiß her debattiert, von Tee und Kaffee, also die werden als ja universal Heilmittel gepriesen.
Es ging beim Kaffeetrinken also schon früh nicht nur um Geselligkeit, sondern auch um eine vermeintlich reinigende und positive Wirkung auf den Körper.
Wir sehen auf jeden Fall, Kaffee und Tee sind Mitte des Jahrhunderts noch ja Luxus waren, aber bis um 1800 gehören sie zu notwendigen Nahrung von Arbeitern.
Wobei die ärmeren Schichten häufig auch mit Ersatzprodukten vorlieb nehmen mussten.
In Preußen ist der Versuch, einen Ersatz für Kaffee zu finden, weil insbesondere die einfachen Leute, die sollen ja nicht so viel Geld für Tee und Kaffee ausgeben. Und das ist der Zeit, wo man im Agrarbereich auch sehr viel Kreativität findet, was von Regierungsseite wirklich angestupst wird. Und da reden wir von Chicorée-Kaffee.
Friedrich der Große ging sogar ziemlich rigoros gegen den Kaffeekonsum der breiten Bevölkerung vor. Aus wirtschaftlichen Gründen, um den Absatz der Bierbrauer nicht zu gefährden und nicht so viel Geld für Auslandsimporte rauszuwerfen. Außerdem wohl aus Angst vor einer allgemeinen Kaffeesucht. 1781 verbot er das private Kaffeerösten und schickte Kaffeeschnüffler los, um illegal eingeführte Bohnen zu finden. Aber auch der Kaffeekonsum der Intellektuellen und Bürgerlichen machte der Obrigkeit teilweise Angst. Deshalb wurden immer wieder Versuche unternommen, Kaffeehäuser als potenziell subversive Orte stärker zu reglementieren oder sogar zu schließen. Denn in diesen Kaffeehäusern diskutierten namenhafte Denker und Künstler über Gott und die Welt und natürlich auch über Politik. Häufig heißt es deshalb, die Kaffeehäuser hätten eine wichtige Bedeutung für die Aufklärung und die Französische Revolution gehabt. Gabrielle Robillard hält diesen Mythos allerdings für überhöht.
Man sollte dem Kaffeehaus nicht zu viel beimessen, auf jeden Fall was Aufklärung angeht. Also das war ein Ort von vielen, in denen ja neue Arten des Umgangs miteinander, vielleicht auch der Kommunikation, entstanden sind.
Gespräch beim Bier ist produktiv und stärkt so manches Kollektiv.
Bis ins 19. Jahrhundert war die Biersuppe zum Frühstück eine ganz typische Mahlzeit. Bier wurde den ganzen Tag über getrunken, auch von Kindern, weil es als nahrhaft galt und hygienischer als das oft schmutzige Wasser. Vor allem aber wurde Bier im 19. Jahrhundert zum typischen Getränk der Arbeiterschaft. Florian Greiner, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Reichspräsident Friedrich Ebert Gedenkstätte in Heidelberg, sieht für den Alkoholkonsum der Arbeiterschaft mehrere Gründe.
Trinkpraktiken waren Freizeitvergnügen und dienten der Flucht aus beengten Wohnverhältnissen. Alkohol war eine Art Ersatznahrungsmittel, das Nährstoffe enthielt und die oft eintönige Verpflegung bereicherte. Die Beschwörung von Gemeinschaft, dem gemeinsamen Alkoholkonsum, war gerade für die männliche Arbeiteridentität prägend.
In der Arbeiterbewegung selbst war Alkohol umstritten. Auf der einen Seite war die Kneipe der zentrale Ort politischer Organisation. Viele berühmte Sozialdemokraten wie Friedrich Ebert waren Kneipiers und vor allem zur Zeit des Sozialistengesetzes ab 1878 im Deutschen Reich, als alle sozialistischen und kommunistischen Aktionen verboten waren, wurde die Kneipe zum geschützten politischen Raum. Auf der anderen Seite gründete sich auch innerhalb der Arbeiterschaft eine Abstinenzbewegung. Und die war sich sicher, der Alkoholkapitalismus würde die Droge als gezielte Waffe zur Unterdrückung des Proletariats einsetzen. Die Brauereien reagierten um die Jahrhundertwende auf die zunehmenden Anti-Alkohol-Kampagnen und zwar mit einem neuen Produkt, dem Malzbier. Wirtschaftshistorikerin Nancy Bodden von der Ruhr-Uni Bochum.
Also das Malzbier profitiert deshalb auch so, weil eben so um 1900 Ärzte, Wissenschaftler herausfinden, dass der Nachteil des hohen Alkoholgehalts die vermeintlich gute Wirkung des Biers aushebelt.
Malzbier wird ab dem späten 19. Jahrhundert explizit als Gesundheitsbier vermarktet.
Und über Jahrzehnte funktioniert das, dass das wirklich für Stillende, für Schwangere, für Kinder, für Kranke empfohlen wird als das Gesundheitsbier, das stärkt und das nährt.
Die Abstinenzler des 19. Jahrhunderts mobilisieren gegen jede Form von Alkohol, also auch gegen den Wein. Lisbeth Matzer von der LMU München habilitiert zu Wein im europäischen Einigungsprozess.
Weinlobbys, Weinverbände, die sich auch sehr früh gründen, begehren dagegen auf, weil Wein ist nicht gesundheitsschädigend. Das Bier schon, der Schnaps schon, der Branntwein, aber Wein nicht. Und diese Mythen von ein Gläschen am Tag gewährt ein langes Leben, die halten sich sehr, sehr hartnäckig.
Dabei konnten sie auf politische Unterstützung zählen. Die europäischen Regierungen setzten und setzen sich im internationalen Konkurrenzkampf für ihre jeweiligen Weinregionen ein. Aber nochmal einen Schritt zurück. In den Anbauregionen war Wein schon immer ein Alltagsgetränk. Jenseits davon blieb der Wein aber bis ins 20. Jahrhundert vor allem den oberen Schichten vorbehalten.
Das klassische Arbeitergetränk war das Bier. Der Wein auch als immer mehr in die Masse sickernd für den Wochenendkonsum, das ist etwas, was sie also in der Mittelschicht ab den 1960er Jahren haben.
Mit dem Wirtschaftswunder und der aufkommenden Massenkonsumgesellschaft wollen immer mehr Menschen durch ihren Konsum das eigene Ansehen steigern. Und dafür eignet sich Wein besonders gut.
Also wir haben das, sich guten Wein leisten können, also den finanziellen Aspekt. Und dann muss man aber auch wissen, welchen Wein. Also das ist das, was die soziale Distinktionsfunktion sehr, sehr stark ausmacht. Weiß man, in welches Glas, weiß man, mit welcher Temperatur, und vor allem, wie man diese Erfahrung des Konsums auch noch beschreibt, dieses Weinsprech. Das sind Dinge, die symbolisieren Bildung, so etwas wie eine Weltgewandtheit. Und das wird immer wichtiger.
Um neue Zielgruppen zu gewinnen, kommen die Hersteller, ähnlich wie die Bierbrauereien, dann in den 1960er Jahren noch auf einen weiteren Marketing-Clou. Die Frau, die trinkt. Vorher wurden Frauen als Ehefrauen angesprochen, ihnen in der Werbung erzählt, welches Bier oder welchen Wein sie ihrem Mann kaufen sollen, wie das zu lagern und zu servieren sei. Und dann die späte Erkenntnis, vielleicht genehmigt sich die Frau ja auch mal selbst ein Gläschen.
Nicht immer, aber immer öfter.
Wohl bekommt's. Trinken in der Neuzeit. Kaffee, Bier und Wein als Laster und Prestige. Ein Beitrag war das von Josephine Schulz.